Ängste empfindet ja jeder Mensch. Und ich habe einfach so einen, wie so einen Luftballon durch die Karriere, der wahrscheinlich immer mehr aufgepumpt wurde mit Druck und Angst. Und ich habe das Ventil nie geöffnet. Ja, also man hat ja dann, ich wusste ja früher nicht, was Meditation ist oder was eine Gesprächstherapie ist, oder dass man mal einfach mal auch mal ausspricht, dass man sich gerade unwohl fühlt und vielleicht auch gerade Lampenfieber hat oder Angst verspürt oder so, und eher an sich hineingefressen, die Symptome gar nicht so wahrgenommen, bis dann der Luftballon zu voll ist.
Der Luftballon mit Ängsten und Sorgen war zu voll geworden bei Nils Petersen. 2018 war das, als er beim SC Freiburg seine vielleicht beste Saison spielte. Ausgerechnet da machte die Psyche des Fußballprofis nicht mehr mit. Wie hat sich das geäußert? Und was hat Nils Petersen dann gemacht? Mir hat das erzählt. Ganz offen und sehr sympathisch. Und auch beim Thema Fußballprofis und Geld hat sich Nils Petersen nicht weggeduckt oder in Floskeln geflüchtet. Ganz klar, der mittlerweile Ex-Profi ist ein richtig guter Typ. Nachzuhören hier und jetzt im Promi-Talk.
Assenheimers Promi-Talk von SWR 4.
Nils Petersen ist bei mir. Herzlich willkommen, Nils. Freue mich sehr, dass du da bist.
Schönen Dank. Freue mich, hier zu sein.
Und wenn ich mal in Vorruhestand gehe, dann möchte ich auch so aussehen wie du. Oder in den Ruhestand oder in Rente, wie immer man es nennen möchte. Mit 34 hast du jetzt dem Fußballgeschäft, zumindest dem des aktiven Profis, Tschüss gesagt. Und bist in ein Loch gestolpert, wie man es oft so hört. Plötzlich ganz viel Freiheit und dann weiß man nichts damit anzufangen. Oder hast du es nur genießen können jetzt die 3-4 Monate?
Also ich war jetzt 16 Jahre lang im Profifußball tätig, sage ich mal. Und wenn jetzt andere von 16 Jahren Berufsleben hören, dann sagen sie, ja, geht doch aber noch 20 Jahre. Körperlich ging es nicht mehr, das muss ich mir eingestehen. Aber vom Kopf, so habe ich dann gemerkt, es reicht. Und ich freue mich jetzt so auf neue Kapitel und falle zum Glück auch in kein Loch. Also bin zum Glück von Haus aus immer gut strukturiert, organisiert. Mhm. Jetzt führe ich meinen Kalender selber, wird nicht mehr von außen geführt, aber das genieße ich auch.
Wann hast du das letzte Mal in Kompressionshosen geschlafen?
Oh, vermutlich vom letzten Auswärtsspiel in Frankfurt. Also die Kompressionshosen, ja, relativ unsexy, aber gehören halt dazu.
Ich habe das erste Mal gehört, dass man tatsächlich, also wenn Fußballprofis sich zur Nacht betten vor großen Spielen oder in Trainingslagern, dann zieht man Kompressionshosen an.
Ja, die gehören zum guten Ton. Also ich meine, man packt ja so einen Koffer für ein Auswärtsspiel oder schlägt auch mal zu Hause vor Heimspielen, und dann tut man natürlich jedes Prozent rauskitzeln für den maximalen Erfolg, und dazu gehören natürlich dann auch frische Beine, und das ist natürlich erfolgsversprechend. Mit sogenannten Kompressionshosen.
Da ist schon wahnsinnig viel passiert in den letzten 20, 30 Jahren. Du schreibst es auch in deinem Buch, Bankgeheimnis heißt es. Da beschreibst du aber auch diesen technischen Wandel im Fußball. Mittlerweile ist es Hightech. Ihr werdet vermessen bis auf das letzte Fitzelchen Laktat, oder die Blutwerte werden ständig kontrolliert. Die Kompressionshosen gehören dazu. Früher hat man euch einen Medizinball an den Kopf geworfen und hat gesagt, so, jetzt mal bergauf, bergunter. Mhm. War das für dich eine Entwicklung, die du gerne mitgegangen bist, oder hast du irgendwann auch gemerkt, boah, ist fast ein bisschen zu viel, wir spielen doch nur Fußball?
Ja, also die Daten, die Nahrungsergänzung, der Schlaf und alles, was dazugehört, ne? Also jeder Parameter ist ja wichtig, um erfolgreich zu sein. Wenn es alle nicht machen würden, wären auch alle auf einem Level. Aber klar, die anderen tun alles für den Erfolg, da musst du halt mitschwimmen und mitmachen, sonst fällst du hinten runter und gehört dann auch einfach dazu. Also ich habe es ja auch gerne angenommen. Ich wollte ja auch selber gerne besser werden. Aber es ist halt auch natürlich auch anstrengend. Es wird immer mehr im Fußball. Ja, früher bist du irgendwie um 9 in der Kabine, hast um 10 trainiert, bist um 12:30 nach Hause, und heute ist halt viel, viel mehr, was dahinter steckt. Ja, die Arbeit hört nicht auf, wenn du die Kabinentür zuschlägst, und das geht bei der Ernährung weiter, beim Schlaf weiter, bei der Vorbereitung, das Umfeld, welches du dir aussuchst. Also aber klar wird es dann irgendwann auch viel, wenn man wirklich auf alles achtet. Das ist ja auch wahnsinnig nicht anstrengend. Ja.
Jetzt nehmen wir mal zwei Profis. Der eine ist so technisch hochgezüchtet, überwacht und bis auf das letzte Millimeterchen optimiert. Und der andere kommt vielleicht noch aus der traditionellen Ecke, ist aber vom Kopf her frischer und vielleicht fühlt sich mit sich selbst besser, hat keine Selbstzweifel, hat gerade eine gute Phase in seinem Leben. Der andere vielleicht mehr mit sich hadernd. Was glaubst du, welcher kann auf dem Platz bessere Leistung bringen?
Ich glaube, dass der alles tut, schneller sein wird vielleicht oder schneller als vorher, vielleicht höher springen kann, vielleicht ein KMH einen stärkeren Schuss hat oder irgendwie, weil er alles rauskitzelt, ne, und seinen Körper sozusagen hochtreibt in die optimale Verfassung, aber du auch wahnsinnig verkopft bist, ja, und ich glaube, dass das manchmal auch weniger mehr ist. Es schadet auch nicht, eine gewisse Lockerheit da zu haben, weil ich war zum Beispiel auch in den vielen Parametern immer einer der Schlechteren, das schreibe ich auch im Buch, so dass ich war immer mit einer der langsamsten und alles. aber eine gewisse Leichtigkeit vielleicht dann doch manchmal mit dabei gehabt, das auch alles nicht immer zu ernst zu sehen, so sehr ich trotzdem den Fokus behalten habe. Also es wäre ein spannendes Duell. Ich könnte jetzt keinen Sieger ausmachen.
Mhm. Weil man ja oft sagt, eigentlich wird es zwischen den Ohren entschieden, ob man dann der Gewinner ist oder ne, dass diese Leichtigkeit, die manche reinbringen, vielleicht ein halbes Kilo zu viel auf den Rippen, aber dann, die haben halt dieses, ach komm, lass mal machen, wird schon, dass die vielleicht dann sogar...
Also ich war ja auch so Instinktfußballer, eher Intuition im Strafraum, gewusst ungefähr, wo der Ball hinfällt, das ist dann auch viel Wiederholung, viel Training, aber auch viel Erfahrung, alles was dazugehört, aber ich konnte jetzt mit keiner Tablette oder mit keinem Essen das jetzt irgendwie verbessern oder dass ich jetzt irgendwie dann noch mehr Ahnung hatte, wo der Ball hinfallen könnte irgendwo. Also in manchen Sachen kannst du dich dann auch einfach nicht verbessern, das ist dann reine Fußballarbeit.
Haben die es mittlerweile schwerer eigentlich, diese Instinktfußballer? Weil eigentlich müsste man oder hätte man dir doch sagen müssen, okay Nils, beim Tempo bist du nicht so dabei, Athletik, geht so. Also wenn man alle Parameter mal so abprüft, hätte man vielleicht sagen müssen, Nils Petersen, 16 Jahre Fußballprofi, liegt jetzt nicht so auf der Hand.
Ja, schon in der Jugend hatte ich eigentlich Glück, wie ich dann auch so durchgerutscht bin und in den Profifußball zu rutschen, weil ich eigentlich bei jedem Probetraining, ja, es gibt ja so gerade in den, kennt ihr wahrscheinlich alle Eltern, die zuhören, kennen das so, dann schickt man ihre Kinder in irgendein Camp und dann wird da gemessen, wie schnell Lichtschranke und wie ausdauern und wie hart der Schuss und so und können sie 50 Mal mit links und rechts jonglieren und sowas. Also in diesen Sachen war ich ja gar nicht außergewöhnlich gut. Ich habe ja Glück gehabt, dass ich Trainer hatte, die es erkannt haben, dass ich in der Box gut richtig stehe und da ein gutes Gefühl habe, eine gute Intuition, eine gute Antizipation, aber das sind ja alles so nicht gerade messbare Sachen, gerade in der Jugend.
Und werden die noch genügend berücksichtigt? Du kriegst es ja mit, auch bei euch in Freiburg hast du ja mitbekommen, wer so hochkommt als Talente. Sind es eher die, die dann diese Leistungsdaten bringen oder gibt es auch noch die, die einfach dieses Gefühl haben, die, wie du sagst, wissen, wo der Ball hinfällt, die vielleicht auch so, die irgendwie hinten Augen haben und wissen, was da passiert. Es gibt ja wirklich ganz erstaunliche Talente.
Ja, kommt auch wahrscheinlich auf Scouting an, auf die Jugendtrainer, die das erkennen, die da was sehen, die da was fühlen. Deswegen schadet es ja nicht, wenn man auch selber wahrscheinlich dann auch relativ viel gespielt hat, dass man auch einen anderen Blick darauf hat, als nur auf diese Parameter zu achten, ob der jetzt 3 oder 4 Sekunden läuft, die 30 Meter. Ja, da kommt es dann wahrscheinlich auf diese Jugendarbeit an. Und wir in Freiburg haben ja zum Beispiel jetzt dann doch auch in den letzten Jahren wahnsinnig viele Nationalspieler herausgebracht und so. Also da wird schon gute Arbeit geleistet. Und da werden sich wahrscheinlich auch viele dran orientieren, ne, was man da vielleicht dann auch richtig gemacht hat. Und am Ende ist es immer schön, wenn man so das eigene Tafelsilber aus der eigenen Jugend holt. Ja? Am Ende ist ja auch jeder Fußballverein immer ein Wirtschaftsunternehmen und wenn man dann auch da selber Spieler herstellt, die dann entweder performen für den Club oder teuer verkauft werden, hat man ja viel richtig gemacht.
Und es sorgt natürlich für eine viel größere Identifikation. Wenn man sagt, Mensch, da spielen die Jungs aus der Region, den habe ich vielleicht in seinem Heimatverein, in einem kleinen Dorfverein schon kicken sehen und jetzt ist er beim großen SC Freiburg. Das ist natürlich schon was anderes, als wenn man sagt, ich hole mal aus aller Herren Länder Talente. Und dann gehen die nach einem Jahr wieder und einer bleibt vielleicht mal. Das ist natürlich schon ein anderer Zugang.
Ja, es ist Nonplusultra natürlich, ne? Die dann auch im Verein zu halten. Mittlerweile sind wir ja auch so gut, dass wir den einen oder anderen länger halten können.
Tatsächlich.
Früher haben wir dann viele auch abgegeben und jetzt freuen wir uns daran. Und genauso stolz ist man aber auch, wenn man dann halt, keine Ahnung, jetzt einen Dennis Aogo oder Toprak dann später in Nationalmannschaften rumlaufen sieht, aus der eigenen Jugend oder so. Also es ist auch trotzdem, schwingt immer noch Stolz mit, wenn ich Şalhan Soyuncu jetzt bei Atletico Madrid rumlaufen sehe oder andere Spieler. Also ist ja auch schön zu beobachten, dass jeder trotzdem immer noch einen guten Weg geht, der in Freiburg war.
Jetzt schauen wir noch mal ganz kurz auf den magischen 19. Mai 2023. Dein letztes Spiel gegen Wolfsburg. Du hattest in der ganzen Saison kein Tor geschossen und hast dir dieses eine Tor tatsächlich dann aufgehoben fürs letzte Spiel. Das hätte ja keiner schöner schreiben können in irgendeinem Drehbuch. Du hast da dein Tor gemacht und hattest wirklich einen rauschenden Abschied. Wir hören einfach nur mal ein paar Stimmen von diesem letzten Tag. Bitteschön.
Nils, vielen Dank und du warst mein Lieblingsspieler. Er macht halt immer gute Joker-Tore.
2015, wie wir abgestiegen sind, war er der erste Hoffnungsschimmer, weil er gesagt hat, er bleibt dabei.
Einfach kameradschaftlich, er bringt immer Ruhe ins Spiel und wenn er kommt, hätte er meistens noch ein Joker-Tor.
Ich glaube, das wird man erst in ein paar Wochen realisieren, kapieren, was heute eigentlich so passiert ist. Also, dass man dann sogar noch mal ein Tor schießt, das klar, ist schon Wahnsinn. Also, irgendwie noch mal einen reingestolpert, das passt wirklich. Ja. Langeweile mag ich nicht. Ich denke schon, dass dann irgendwo eine Aufgabe mir zufallen wird, die mir dann Spaß macht. Aber erstmal ein bisschen runterfahren tut auch gut. Klar, Lebensmittelpunkt ist Freiburg, deswegen wird es dann schon hier weitergehen. Inwiefern dann genau, weiß man noch nicht.
Da haben wir dich jetzt gerade gehört an diesem Abend, da war ganz viel drin. Deine Joker-Tore waren ein großes Thema bei den Fans. Du warst der, der in den letzten Minuten Angst und Schrecken verbreiten konnte bei den gegnerischen Mannschaften. Du warst einer, der dem SC Freiburg die Treue gehalten hat, als er 2015 in die zweite Liga gehen musste. Und du hast gerade gesagt, Lebensmittelpunkt bleibt Freiburg, Umgebung. Ich glaube, du wohnst in Kirchzarten mittlerweile. Richtig, mit deiner Frau. Hat sich da irgendwas dran geändert? Gibt schon so verlockende Angebote aus der weiten Fußballwelt, dass du gesagt hast, die Aussage muss ich vielleicht wieder einkassieren?
Nee, noch nicht. Wäre auch schlimm jetzt 3-4 Monate später. Haus steht noch, Frau ist noch da, alles noch beim Alten. Also ich kann nach wie vor alle beruhigen, ist alles noch beim Alten. Immer noch in der Findungsphase auch, ja. Also ich bin jetzt noch nicht lange raus, wie so eine lange Sommerpause oder Verletzungspause. Genieße es so ein bisschen jetzt auch selbstbestimmt zu sein. Und da den Kalender selber führen zu können. Bin weiterhin Fan, gehe weiterhin zum Spiel. Also es ändert sich nicht viel, nur dass ich jetzt weiter oben sitze. Und bin einfach jetzt ganz normaler Fan, so wie die ganzen netten Menschen, die da auch gerade schöne Worte gesagt haben.
Ich habe gerade schon gesagt, du konntest Angst und Schrecken verbreiten in den letzten Spielminuten. Ich weiß es als Fan des leidgeprüften VfB. Wenn Christian Streich dich zu sich geholt hat und du dann zur Einwechslung bereit warst, da haben wir gedacht, okay, jetzt wird es noch mal ganz böse. Wie war das eigentlich für dich, immer so lange warten oder oft so lange warten zu müssen auf den Einsatz? Wie hast du es geschafft, dann wieder so da zu sein?
Oh, das ist, glaube ich, auch ein Stück weit Berufsauffassung. Ja? Also man hat ja einen Arbeitgeber, SC Freiburg, einen Chef, Christian Streich, der sagt, was zu machen ist. Und das tat immer weh. Also wenn er dann auch gesagt hat, Dienstag, Mittwoch sieht man schon meistens im Training, man spielt oder nicht. Und dann, wenn er klar war, du spielst nicht, dann bist du immer ein Stück weit enttäuscht, weil es gibt ja nichts Größeres, als einzulaufen vor 60.000, 30.000, egal wie viel. Bestandteil dieser Mannschaft zu sein, die die größtmögliche Chance auf einen Erfolg verbucht und du bist nicht darunter. Das heißt, er sieht in anderen die größere Chance und hab dann erst relativ spät in meiner Karriere erkannt, wie wichtig die Rolle des Einwechselspielers ist, wie wichtig einfach das ganze Team drumherum ist. Ja, das will ja Nummer 17, Nummer 23 mal nicht hören, aber irgendwie tragen ja alle zum Erfolg bei. Das sieht man ja auch jetzt gerade bei der Nationalmannschaft oder so, dann man spürt ja, ob da irgendwie ein Team gerade entsteht oder ob man als Einheit fungiert, zusammen verteidigt, zusammen angreift oder nicht, ja, oder ob das zu viele Individualisten dann auch sind. Und da habe ich mich immer versucht, so diesen Teamgedanken im Vordergrund zu stellen. Und ich habe ganz oft dann auch, ich war sauer oder enttäuscht und auch traurig, aber versucht, den Fokus nicht zu verlieren. Und das ist ja im Berufsleben auch so. Ja? Da warten so viele Menschen auf eine Beförderung oder auf ihre Chance. Ja, aber das ist immer leicht zu lamentieren. Und wenn du halt dran bist, dann musst du halt auch performen. Und das habe ich ganz, ganz gut hingekriegt.
Hast du dich dann nicht irgendwann auch einfach als Spezialist verstanden? Dass du sagst, okay, ich gehöre zur Mannschaft, weil ich bin der spät reinkommt und dann das Spiel vielleicht noch dreht. Also fast schon eine Spezialistenrolle, mit der man sich dann, glaube ich, auch identifizieren kann.
Ja, also man muss auch sagen, da treffen ja so viele Mannschaften in einer Liga zusammen, die ein ähnliches Niveau haben. Und wie viele Spiele werden dann immer erst so ab der 70., 80. entschieden? Und das habe ich dann auch erst mal spät verstanden. Und wie schön es ist, dann eigentlich frisch zu sein, der Gegner ist müde, du kommst rein, dann bist du auch noch gefürchtet durch diese positiven Erlebnisse halt auch, die ich dann mir auch angesammelt habe. Ja,
die verstärken sich dann ja auch
natürlich,
so ein bisschen.
Natürlich, ne? Die Fans rufen deinen Namen, du läufst um die Eckfahne und auf einmal wird schon geklatscht und dann rufen sie, jetzt geht's los. Es macht ja was mit dem Gegner, es macht ja auch was mit der eigenen Mannschaft, dass du das Gefühl hast, oh, vielleicht geht nochmal was jetzt. Und es ist ja auch dann wahnsinnig oft gut gegangen, ja, nicht immer natürlich, aber relativ oft, und das war schon besonders, ja, das ist natürlich für mich auch nochmal eine besondere Rolle gewesen, weil jeder, der draußen sitzt, ist trotzdem genervt. Bei mir war es dann schon, wie du gut gesagt hast, eine spezielle Listenrolle, ja.
Haben deine Kumpels in der Mannschaft auch manchmal gesagt, weißt du, Nils, wir spielen die immer für dich müde und du kommst dann rein und stolperst, wirst du also vorher selber gesagt, und dann stolperst du ihn rein und bist der Fußballgott. Hat man sowas im Scherz dann auch mal gehört?
Ja, ach, das höre ich öfters, ja. So ein Kurzzeitarbeiter und heimst die Lorbeeren ein, ja, die Mannschaft macht die Vorarbeit und du stolperst dann rein. Aber immer alles im Spaß, weil die Jungs auch wussten, ich ruhe mich jetzt da nicht immer drauf aus oder lass mich dafür jetzt wahnsinnig abfeiern. Aber klar, ich habe zum Beispiel Niederlechner auch immer, der hat dann 7 Stunden gebüffelt, wie ein Idiot vorne, die Gegner müde gemacht, da kam ich rein, hab einen reingemacht, da sagt er, das gibt's gar nicht, ja, ich versuche das 7 Minuten und jetzt kommst du rein und machst ein. War aber immer das größte Kompliment, ne, dass man dann unter Konkurrenten sich dann auch so zugeredet hat.
Christian Streich hat dich da, glaube ich, dann auch tatsächlich gesehen in dieser Rolle. Habt ihr da eigentlich intensiv drüber geredet? Ist ja einer, der dann viel erklärt, oder weiß man einfach irgendwann, wie es läuft und wie er tickt. Er ist ja schon ewig dabei.
Ja, also ich war ja am Ende 8,5 Jahre unter seiner Leitung und irgendwann kennt man den Regisseur, dann weiß man auch, welche Rolle man einnimmt und dann nimmt man die auch an. Also er musste mir jetzt nicht jede Woche erklären, du spielst nicht, du kommst rein, bitte mach was oder schieß ein Tor, wenn du reinkommst. Das ist ja, da nutze ich ja auch irgendwann ab, wenn man das dann 8,5 Jahre hört. Aber am Ende waren es dann wahrscheinlich so netto 3-4 Jahre, die man irgendwo dann auch dann Bankspieler war. Und dann alle paar Wochen hat er schon ein gutes Gefühl gehabt, mal zu sagen, jetzt rede ich mal wieder mit Nils, alles okay bei dir und wie siehst du es gerade und so. Und er wusste ja auch, dass es an mir genagt hat eine Zeit lang, ja. Und dann war es trotzdem immer ein sehr respektvoller Austausch, weil er es, glaube ich, auch mal zu schätzen gewusst hat, dass ich dann oft auch gesagt habe, alles klar, Trainer, ich hätte es wahrscheinlich genauso gemacht, ja. Und da ein bisschen Verständnis mitgebracht habe.
Was man von dir immer wieder liest und hört, ist eine riesige Dankbarkeit für die Karriere, die du gemacht hast. Glückspilz in Fußballschuhen, hast dich selber genannt. Hättest du denn, wenn du ein bisschen anders aufgetreten wärst, vielleicht noch mehr erreichen können? Du warst, glaube ich, immer sehr bescheiden, immer teamorientiert, hast dich auch untergeordnet. Manchmal kommen die ja noch ein bisschen höher, die halt auch teamintern die Ellenbogen ausfahren und sagen, ey, erstmal ich und dann der Rest. Ich weiß, dass dir das nicht liegt, aber wäre es manchmal besser gewesen?
Ja, natürlich. Also ich meine, mal die Ellenbogen ausfahren, mal mehr Selbstvertrauen auszustrahlen, mitzunehmen, auch im Gespräch mit dem Trainer, ja, was einzufordern. Fordern, also das war ich nie und wollte da auch mal authentisch sein, weil ich mich da mal am Wohlsten gefühlt habe in der Rolle. Aber natürlich, ich erinnere mich an meine Bayern-Zeit, da war ein Emre Can, der war 17 Jahre alt, der hat 3 Bälle verloren im Training, hat gesagt, gib mir den 4. wieder, ist mir egal. Also ich mache weiter und das habe ich auch beneidet, weil ich dachte, wow, wie reif schon. Aber das konnte ich jetzt irgendwie nicht, das habe ich nicht reingekriegt in meinem Leben, dass ich dann irgendwie so auch, dass mir Sachen auch mal egal waren. Ja? Also ich war dann eher mal der Zweifler. Klar, hätte es wahrscheinlich auch gut getan, da auch mal ein bisschen mehr Power, mehr Selbstvertrauen, vielleicht auch, weiß nicht, ob es vorzuheucheln, aber zumindest, wenn man sich wahrscheinlich 20 Wochen in Folge mal zuredet, du bist gut, wahrscheinlich glaubst du irgendwann daran, aber das habe ich jetzt nie gemacht.
Hast du so Spieler denn gemocht, die so aufgetreten sind? Ich meine, die hattest du wahrscheinlich in manchen Mannschaften ja auch. So dieser, weiß ich nicht, Typ Stefan Effenberg oder Oliver Kahn oder so. Ich meine, so richtig sympathisch sind die ja nicht.
Ja, vielleicht wären wir jetzt nicht beste Freunde geworden oder so, aber so ein Team besteht ja aus verschiedenen Charakteren und ich finde das auch mal in Freiburg wahnsinnig spannend, dass man so eine Teamdynamik aufbaut. Ja, man guckt, jetzt holt man sich jetzt einen Idioten und ins Boot, böse gesagt, holt man sich mal einen Lautsprecher, brauchen wir jetzt vielleicht mal jemanden, der dazwischen tritt, brauchen wir vielleicht einen ruhigen, brauchen wir einen Backup für Christian Günther, also man schaut ja mal, was holt man sich für Charaktere, also abseits von den ganzen sportlichen Geschichten. Und dann ist es ganz wichtig, dass man so eine gute Hierarchie in der Kabine hat, eine gute Stimmung in der Kabine und dann nimmt jeder seine Rolle ein und es hat auch Lautsprecher bei uns gebraucht und ich habe mit Spielern über 8 Jahre zusammen gespielt, mit denen bin ich ja jetzt nicht dicke Freunde, aber man hat sich immer kollegial geschätzt, den Respekt erwiesen und dann macht man die Kabinentür zu und nächstes Tag macht man sie wieder auf und dann ist man wieder zusammen. Aber nicht, dass man da jetzt mit jedem Spinnefeind ist oder dicke Freunde, das nicht, also einfach auch Kollegen dann. Ne?
Du hast geschrieben, zu deiner Hochzeit hast du, glaube ich, exakt 2 Spieler eingeladen aus deiner Mannschaft und auch aus dem Umfeld, Physiotherapeut oder so.
Spieler 2.
Das klingt jetzt erstmal sehr wenig. Ich meine, es war auch Corona, glaube ich, als ihr geheiratet habt. Ja. Aber du hättest wahrscheinlich eh nicht mehr eingeladen, weil ich glaube, da schon so eine Grenze gibt zwischen innerem Kreis und diesem Mannschaftskreis. Ist das im Fußball generell so, dass man sich schwer tut dann mit engen Freundschaften?
Also ich kann ja nur über meine Erfahrungen sprechen und ich habe wahnsinnig gute Teamkollegen gehabt, ob in Bremen, in München, in Cottbus, Jena, egal wo ich war. Und da ist man ja wie eine Familie. Ich verbringe ja mehr Zeit mit den Jungs als mit meiner Frau oder mit anderen Menschen. Und das schweißt wahnsinnig zusammen, ja. Also ich jetzt als Beispiel, ich habe jetzt 6 Jahre oder so mit Yannick Haberer zusammen gespielt und dann verbringt man so viel Zeit zusammen und dann geht er zur Union Berlin und dann sieht man sich halt nicht mehr. Ja. Und vorher hat man jeden Tag Kontakt gehabt und sich wahnsinnig gut verstanden, aber das ist dann einfach so ein Kommen und Gehen, ja. Und wahrscheinlich jetzt ein Chico Höfler zum Beispiel, mit dem wird jetzt mehr Kontakt sein, weil es einfach, weil wir auch in der Umgebung wohnen, weil man sich ständig sieht und noch mal ein bisschen mehr Verbindung hat, aber ansonsten, wie es im Buch auch angesprochen ist, sind das eher dann auch Branchenkumpels, richtig Freunde, Freundschaften entwickeln sich ja meistens dann noch in der Kindheit, braucht Zeit. Am Ende sind wir einfach Berufskollegen, die ich wahnsinnig gut verstehen, aber ich habe jetzt nicht wahnsinnig viele Freunde, mit denen ich jetzt täglich telefoniere aus der Fußballzeit.
Du hast schon angesprochen, deine Bayern-Zeit. Du bist von Energie Cottbus als Torschützenkönig der 2. Liga, wenn ich es richtig weiß, zu Bayern München gekommen. Eigentlich märchenhaft. Ich weiß gar nicht, ob Bayern sowas heute noch machen würde. Mhm. Und standest da dann in dieser Schickeria-Stadt und in dieser wertvollsten Kabine der Republik. Kannst du uns mitnehmen zu diesem ersten Tag, als du da reingehst und diesen Superstars begegnest?
Ja, das war jetzt kein schöner Gang. Also die meisten denken so, oh, ist doch geil, die alle zu sehen und so. Mhm. Ja, aber du musst da mit denen auf Augenhöhe begegnen. Ja, ich war ja Teil der Mannschaft. Ich wollte ja auch meinen Platz da haben, meine Spiele haben. Und dann gehst du das erste Mal in die Kabine. Siehst du Mario Gomez, Schweinsteiger, Lahm, Ribéry, Robben, Neuer, alle da. Und willst du jetzt auch nicht wie so ein Fanboy wirken. Ja, willst du, bist du einfach auch jemand, der selbst dann auch irgendwas einfordert auf Dauer. Und aber wie es jetzt hier schon zugehört haben, haben wir schon rausgehört, dass ich eher mal der Zweifler war. Ja. Deswegen habe ich mich schon immer manchmal auch fair am Platz gefühlt am Anfang. Ja. Ja. Ich musste ja immer über Leistung kommen. Das hat ja in Freiburg auch gedauert. Ich brauchte Leistungen, Erfolge, Tore, gute Spiele, um mir meinen Selbstwert zu erarbeiten, um eine Wertschätzung zu bekommen. Und die kriegst du ja nicht geschenkt, schon gar nicht in München. Und da bist du dann so ein, ich sag's ja auch, so ein Goldfisch im Haifischbecken. Ja. Und war dann vielleicht auch zum falschen Zeitpunkt dort. Aber es hat mich auch wahnsinnig geschult natürlich, weil du jedes Training an deine Grenze gehen musstest, um nicht abzufallen. Ja, weil du bist ja in der besten Firma.
Ja, ja, du, weil du gesagt, nicht die beste Zeit. Du warst bei Bayern München und hast keinen Titel gewonnen. Mhm. Das muss man erstmal schaffen.
Ist auch ein Rekord wahrscheinlich. Ich bin ja der Letzte, der keinen Titel geholt hat. Ich glaube, ich bin 2012 weg. Seitdem wurden sie jedes Jahr Meister. Ja. Triple mal geholt. Ja, dreimal Zweiter geworden, ist echt traurig, aber ist okay. Also ich habe mich jetzt ich würde jetzt hier nicht rumrennen und sagen, ich bin deutscher Meister. Dafür war ich noch zu jung und zu wenig gespielt auch. Ja.
Aber fühlt man sich da manchmal, wenn man dann da sitzt, zwischen diesen Superstars, so ein bisschen wie so ein Schwindler, dass man denkt so, ey, irgendwie, ich bin hier nicht richtig. Das heißt ja nicht, dass du nichts kannst oder dass du nicht ein super Fußballer bist, aber wenn man dann auch nicht entsprechend auftritt, dann hat man da wahrscheinlich, hat man es wirklich schwer, sich da auch durchzusetzen.
Ja, klar. Also nur mit Bescheidenheit kommst du aber nicht weit. Ja, ist ja immer schön, wenn die Leute sagen, oh, der ist aber nett und du klopft dir auf die Schulter, oh, das ist ja ein guter und Fußballer sind eigentlich mal ein bisschen arrogant, du bist ja gar nicht arrogant. Also es ist schön, aber am Ende willst du ja natürlich mit Leistung überzeugen, mit Qualität und das ist ein Stück weit Druck, der immer da im Rucksack sitzt, den du da oft in jedem Training bei dir hast und in jedem Spiel. Aber ich habe es immer ganz gut hingekriegt. Also wie ein Schwindler jetzt nicht. Es war eher so dieses, bin ich hier richtig? Bin ich hier, ist das doch nicht mein Niveau hier gerade? Ne? Also ich habe ja dann auch wahnsinnig viele Schritte übersprungen. Ich bin dann gleich sozusagen von Stufe N auf Stufe A gesprungen sozusagen und habe die ganzen anderen Stufen ausgelassen. Aber ich habe ja keinen Vergleich, wie es anders gelaufen wäre.
Und zwischenmenschlich, wie haben dich die Robbens, Ribéries, Gomez, Neuers, wie haben die dich aufgenommen?
Wahnsinnig gut. Also es sind super Jungs. Also da gab es wirklich keinen, wo ich sage, oh, Idiot oder mag ich nicht oder arrogant oder so. Also vielleicht gehe ich natürlich auch mit der Einstellung hin, dass ich denke, sie könnten so sein und bin dann überrascht, dass es nicht so ist. Aber in erster Linie hat es mich überrascht, wie professionell sie sind. Das klingt blöd, weil man es ja auch vielleicht erwartet, aber ich habe nicht damit gerechnet, dass da um 8 schon alle im Kraftraum hocken und alles dafür tun, damit sie um 10 auf dem Top-Niveau sind, um dann um 10 zu performen und alles diesem Erfolg untersteht. Ich dachte immer, die haben das Talent einfach, aber nee, sie tun auch wahnsinnig viel dafür.
Also die bereiten sich so akkurat aufs Training vor.
Genau. Sie wollen einfach in dem besten Zustand sein auf 10 Uhr und machen alles dafür, schon früh frühstücken. Ja, ich bin ja immer so einer gewesen, um 9:30 mal ein Croissant rein und geht's um 10 los und hat sich auch alles gewandelt mit der Zeit, aber die Jungs, die machen schon wirklich alles dafür, um auf dem Top-Level zu sein.
Ich glaube, es gibt eine lustige Geschichte, dass du dir ja vorgenommen hattest, oder ich glaube, dein Manager hat es auch gesagt, wenn du zu Bayern gehst, dann bescheiden auftreten, nicht den Lautsprecher machen. Und dann hat dein Vater ein schönes Zeitungsinterview gegeben, wo so Schlagzeile, mein Nils muss sich hinter Mario Gomez nicht verstecken. Mhm. Bums. Das ist natürlich super Einführung. Was hast du deinem Vater da gesagt, als du das gelesen hast?
Naja, also zu dem Zeitpunkt war ich natürlich irgendwie sauer, weil ich dachte, Papa, wir wollten noch nichts sagen und noch keinen, also ich glaube, Mario Gomez hat es auch gar nicht gejuckt wahrscheinlich in dem Moment, wenn er irgendwie der 20-Jährige aus Cottbus kommt und einen Lauten macht. Aber heute sehe ich es natürlich anders. Ich glaube, mein Vater war immer so ein bisschen eher anders gepolt als ich und er wollte einfach so das Gegenstück sein, ne? Weil ich eher der Zurückhaltende bin und manchmal das dachte er, dass er mir damit einen Gefallen tut, vielleicht mich auch so ein bisschen so auch mal polarisieren zu lassen und ein bisschen auch als Lautsprecher dastehen zu lassen oder so. Also er hat das gut gemeint in dem Moment, ja.
Aber war natürlich wahrscheinlich für den Familienfrieden.
Nee, also wenn du so in die Kabine gehst, so eingebückt, ja, und dann so ein Interview noch im Rücken hast, irgendwie, das passt dann nicht, ja. Das sehe ich mich dann nicht wieder, aber jetzt halt, wie gesagt, auch gut gemeint.
Du beschreibst auch, wie das ist, wenn man plötzlich sehr viel Geld verdient, aufs Konto schaut und denkt, boah, ist das viel, und dann kommt immer noch mehr dazu. Und das sind alles junge Burschen, die mit diesen Kontoständen dann erstmal umgehen müssen. Wie hat das dein Leben verändert, plötzlich sehr, sehr wohlhabend zu sein?
Geld ist ja so, ist so ein schwieriges Thema, ja, weil wir Fußballer sind wahnsinnig privilegiert. Das ist auch immer das Totschlagargument dafür, dass es uns schlecht gehen darf und so, oder dass wir auch Druck aushalten dürfen, und das stimmt auch. Du wirst auch ein Stück weit gierig, ja. Also es ist jetzt nicht so, dass du immer sagst, oh, jetzt, also ich war wahnsinnig dankbar, als ich das erste Mal 1000 Euro verdient habe oder auf dem Konto hatte und dann irgendwann mal was mal 5 stelle, und ich dachte, wow, was ist denn jetzt los? Also es ist eine andere Welt für mich, gerade wenn du auch irgendwie bescheiden groß wirst. Und dann fängst du auf einmal an, auch deiner Mutter mal was zu gönnen, oder das ist ja eigentlich anders, ja. Als 18-jähriger Bub gönnst ja deiner Mutter eigentlich nichts, und das war dann halt irgendwie neu, dass ich dann als 20-Jähriger ihr auch gesagt habe, du, fahr doch mal einen Urlaub mit Papa oder so, und ich finanziere das oder so. Aber es macht so ein bisschen auch die Hierarchie natürlich in der Familie kaputt natürlich, weil du auf einmal so ein bisschen der Star auch bist, ja, am Tisch irgendwie berichtet der mal eine Minute von seinem Job gerade und die eine Minute von ihrem Job, und aber dann wollen alle eine Stunde lang hören, wie es eigentlich mit Ribéry und Robben ist, und aber das bringt es halt auch mit sich, und ich habe ganz guten Umgang mit gefunden, aber du bist dann irgendwie anders auch angesehen worden von der Familie, hatte ich das Gefühl.
Jeder macht doch dann eigentlich am Anfang so ein, keine Ahnung, Fehler möchte ich es nicht nennen, aber geht mal direkt zur Porsche-Niederlassung und sagt, den roten bitte, direkt zum Mitnehmen.
Zwei.
Ein roten, einen schwarzen. Hast du so einen Moment auch gehabt, wo du sagst, ja komm, jetzt, egal, geht.
Nee, also jetzt nicht bei Autos, ich bin auch zum Glück kein Autofreak oder so. Nee, das hatte ich nicht. Also es war eher damals Shopping zum Beispiel, ne? Dass man auf einmal irgendwie in München die Maximilianstraße runtergeht und dann nicht mehr auf Preisschilder guckst, ne? Dass du einfach sagst, der Schal gefällt mir, kaufe ich jetzt. Ja. Und dann guckst du gar nicht, wie viel Geld das eigentlich ist, ja. Und dass man dann manchmal den Blick verliert. Das ist ja so, uns Fußballern geht es sehr gut, deswegen ist ja heute noch so, wenn ich heute in Edeka einkaufen gehe oder im Kaufland oder sonst wo, schaue ich jetzt nicht so, ist das im Angebot oder das? Also da bin ich halt auch wahnsinnig privilegiert. Oder wenn dann meine Studentenfreunde sagen, oh, gehen wir heute bei Aral-Tank, heute ist gerade günstig um 7 oder so, habe ich jetzt nicht um 7 deswegen getankt. Also wir genießen ja auch bestimmte Vorteile oder so, aber es hat sich nie ausgeufert zum Glück. Also es gibt ja viele Fußballer, die dann auch zu leiden nach der Karriere, dann aber auch zu Recht, wenn du mit so viel Geld nicht haushalten kannst und es dann nicht mehr reicht nach ein paar Jahren, dann hast du was falsch gemacht. Aber klar, es gibt natürlich auch viele Menschen in deinem Umfeld, die wollen daran auch partizipieren am liebsten. Ja.
Du hast gerade gesagt, Fußballer werden dann auch gierig. Also du kriegst immer mehr, willst aber auch immer mehr. War das bei dir auch so?
Wahrscheinlich schon, ja. Also nicht, dass ich jetzt immer deswegen immer wahnsinnig mehr haben wollte, aber ich habe mich natürlich nie beschwert, und ich gebe zu, bis zum Ende meiner Karriere habe ich mich über jede Prämie gefreut. Also ich meine, das war immer so auch das Schönste, wenn man dann auch irgendwie nicht das Gehalt bekommen hat, sondern für gute Leistung belohnt worden ist, ja. Und das war dann immer auch wahrscheinlich viel zu viel, weil wenn du eine Minute spielst und kriegst dafür was, dann ist es irgendwo auch unfair wahrscheinlich im Vergleich. Auch Prämien hat man mal gerne mitgenommen, und das wurde dann halt immer schön, ne? Weil du dann wusstest, ach, nächste Urlaub, dann kann man sich auch mal irgendwie was Schöneres gönnen oder so. Geld beruhigt oder so, aber wenn du in der ersten Liga unterwegs bist, in den Top 5 Ligen Europas, dann wird es ja finanziell schon ganz gut gehen, und dann hast du auch ein gutes Leben. Aber wie gesagt, auch jetzt zum Ende der Saison, ich will mich jetzt nicht irgendwie rechtfertigen oder so, aber ich hätte jetzt natürlich auch noch weiterspielen können, und man kriegt ja nie genug, aber uns Fußballern, also da verdient es schon ganz gut, klar.
Du schreibst in deinem Buch, du hast nie einen Vertrag wirklich ganz durchgelesen oder in Ruhe durchgelesen. Das heißt, man guckt nur, stimmt die Adresse, stimmt der Betrag, und dann ist gut? Oder?
Stimmt die IBAN.
Da ist der Zahlendreher drin.
Genau, dass dann überhaupt was kommt. Ja, nein, also man kennt ja so ein bisschen den Markt und kann sich da ein bisschen auch einschätzen. Und ich habe jetzt nie irgendwie für eine Mark 50 irgendwie mehr irgendwo anders unterschrieben oder so. Also habe jetzt nie wirtschaftliche Entscheidungen oder so getroffen, weil es uns einfach dann auch, selbst in der zweiten Liga in Freiburg oder so, verdienst du jetzt kein Butterbrot. Also nein, uns ging es ja immer gut, und ich habe das nie durchgelesen. Das war immer auf Vertrauensbasis.
Ich wollte gerade sagen, spricht natürlich auch dafür, dass du mit Arbeitgebern zu tun hast oder hattest, denen du wirklich vertrauen konntest. Sei es Werder Bremen, ich glaube beim Bayern München muss man sich auch keine Sorgen machen, dass da die Überweisung verzögert eingeht. Und beim SC Freiburg kennst du alle handelnden Personen, die sind lang dabei. Da muss man dann wahrscheinlich tatsächlich nicht den Unterparagraphen nochmal studieren. Aber ist es manchmal sogar beim Thema Geld so, dass es früher einem Ribéry oder Robben oder so gar nicht so sehr auf die absolute Zahl ankommt, sondern auf die Relation innerhalb der Mannschaft, dass man sagt, tja, Lewandowski kriegt jetzt, ich kenne mich nicht aus, keine Ahnung, 12 Millionen, und dann kommt aber einer von Paris und der kriegt plötzlich 15 Millionen, ist aber gar nicht so gut wie Lewandowski, und dann sagt er, okay, ich will dann aber 16. Und dann verschiebt sich das berühmte Gehaltsgefüge. Mhm. Das ist wahrscheinlich gar nicht so einfach für einen Club, das so auszutarieren. Ist das dann Thema in der Kabine, dass man sagt, Mensch, okay, ich bin hier eigentlich der Platzhirsch und jetzt kommt so einer und ist drüber?
Ja, sehr gute Frage, weil du natürlich, wäre es am einfachsten zu sagen, wir haben einen Kader von 28 Leuten, jeder verdient 10.000, alle haben das Gleiche.
Ja,
und aber es ist natürlich schwierig, ja, so, und das geht halt nicht, ja, der Markt macht die Preise und wenn du halt ein interessanter Spieler bist, verdienst du immer mehr. Wenn du aus der eigenen Jugend kommst, wirst du immer wahrscheinlich ein Stück weit weniger verdienen, als wenn du extern verpflichtet wirst oder so, das bestimmt einfach so der Markt. Und klar, wenn du natürlich dann irgendwie wahnsinnig viele Tore schießt und weißt aber, der auf der Bank sitzt, verdient viel mehr irgendwie, dann denkst du auch irgendwie, das ist immer, worauf legst du den Fokus, ja? Ist Wertschätzung für dich, dass du jeden Tag vom Arbeitgeber, vom Trainer, vom Manager hörst, ey, geile Leistung am Wochenende, Wahnsinn, und die Fans kaufen deine Trikots und die rufen deinen Namen und so. Also Jochen Seyer hat immer so einen schönen Spruch zu mir gesagt, hat immer gesagt, so Wertschätzung ist die härteste Währung, und das stimmt auch. Ja, aber wenn ich jetzt natürlich dann anfange, nur noch das Geld als Wertschätzung zu sehen, dann werde ich so sein, dass ich dann mal sage, warum verdient der Ginter so viel, der Grifo so viel und der Kübler so viel und ich nur so viel. Aber wir zum Beispiel, wir kannten die Zahlen gar nicht in der Kabine. Es hat auch nicht geschadet, da auch, dass es gar nicht so transparent ist. Ist halt schade, gerade wenn man über die Summen 12 Millionen, 16 Millionen oder so spricht, dass das dann immer noch so wichtig ist, ob man da, also ich, keine Ahnung, war jetzt mir nie so wichtig. Also ich habe jetzt natürlich nicht annähernd so viel verdient, aber da fällt man schon manchmal an den Kopf und denkt, krass, also dass das dann das Haupt, da der Hauptaugenmerk drauf liegt.
Klar. Aber es geht letztlich, glaube ich, auch, weil du gerade Wertschätzung gesagt hast, ich glaube, dass die drückt sich dann halt in der Relation aus, dass man sagt, ich bin mehr wert als der und möchte das dann auch haben. Sind alle schon vierfache Millionäre. Da kann man natürlich den Kopf schütteln. Dann
natürlich. Und ich verstehe auch den Fußballfan, der dann zum Beispiel sagt, die verdienen so viel. Und ich verstehe auch den Mitarbeiter, der sagt, die verdienen so viel. Ist halt eher immer andersrum. Also ist ja nicht so, dass wir die ganze Zeit uns dafür abfallen. Also wir genießen es, gutes Geld zu verdienen. Mhm. Aber ich hatte immer ein Stück weit schlechtes Gewissen gegenüber Zeugwart, Physiotherapeut, Arzt oder so, die ja noch mehr Zeitaufwand integrieren. Nie erkannt werden auf der Straße und trotzdem am Erfolg ja auch teilhaben sozusagen und dann auch viel schlechter entlohnt werden. Aber das war halt mein Glück, ja, dass der Spieler am Ende natürlich dann auch mal gutes Geld verdient.
Ja. Das ist natürlich super interessant für einen Außenstehenden. Ich bin Fußballfan, wundere mich manchmal über die Summen, denke aber auch, okay, irgendwie finanziert sich's dann ja doch über die Fernsehgelder und die Trikotverkäufe und so. Und dann ist es halt irgendwie doch gerechtfertigt.
Genau. Wie gesagt, der Markt macht die Preise und wenn du gut performst, hast du auch das Geld verdient. Also ich meine, in anderen Ländern ist das Usus, ja. Also manche machen Sitcoms und verdienen für eine Folge so und so viel Geld und dann gibt es Baseballer und Footballer und in anderen Ländern ist das gar nicht so Thema, aber in Deutschland hast du immer das Gefühl, gerade wir Fußballer, ab und zu musst du dich dafür rechtfertigen, dass dir so gut geht. Ja, das ist halt so.
Cooler Trend gerade, cool in Anführungszeichen, ist nach Saudi-Arabien zu gehen. Da würden abartige Summen in die Liga gespritzt. Wäre das für dich was gewesen, zu sagen, okay, da nochmal ein Jahr und dann sind aber wirklich alle finanziellen Sorgen, falls es die überhaupt noch geben kann, ad acta gelegt?
Also ich verteufle nicht die Spieler, die dahin wechseln oder die Trainer, aber für mich wäre es jetzt nie, also wäre nie im Leben in Frage gekommen. Also wahrscheinlich hätte ich mir auch die Ohren zugehalten, auf was ich verzichtet hätte, aber also ich habe eh immer gesagt, wie es ja auch im Buch steht, ich habe immer so viel Geld verdient in meinem Fußballerleben, was ich ja nie gedacht hätte zu verdienen. Und also ich erfreue mich auch an meinem Besitz. Ist ja so, ich muss ja trotzdem noch mein Haus abbezahlen und ich zahle trotzdem ordentlich für mein Auto und so und habe irgendwie noch ein Gefühl für das Geld. Ja? Also man vergisst nicht, was 1.000 Euro sind oder was 100 Euro sind oder was 10.000 Euro sind. Und die sagen ja dann immer so, die Argumente sind ja immer so dieses, ja, aber dann kann ich meiner Familie was ermöglichen. Und so, ganz ehrlich, wenn ich meiner Mutter morgen ein Haus hinstelle, ihr Schlüssel gebe, würde sie mich mit dem Schlüssel bewerfen, weil sie sagt, das will ich nicht, ja. Also nicht von meinem Geld irgendwie da was. Und dann in der Nachbarschaft gucken alle und sagen, oh, hier hat sie schön von ihrem Sohn was gönnen lassen und so. Keine Ahnung, so waren wir nie, so sind wir nicht groß geworden. Und oh, da würde ich mich wahnsinnig unwohl fühlen. Ich würde viele Freunde, glaube ich, verlieren, verraten, auch wenn man denkt, ja, die müssen noch dazustehen. Nee, kannst nicht jahrelang andere Werte vertreten und dann kommst du und gehst irgendwie nach Saudi-Arabien und keine Ahnung, setzt auch so ein bisschen deine Ehe aufs Spiel. Ja? Also meine Frau fühlt sich ja in der Heimat wohler als in Saudi-Arabien oder so. Also du gehst du dann auch ein Wagnis mit ein. Also ich ziehe auch einen Hut, wer das einfach macht und sagt, ich packe meinen Koffer, morgen bin ich weg und zwei Jahre später komme ich wieder. Ja? Das ist eine wahnsinnig lange Zeit, zwei Jahre finde ich.
Ja, gerade in einem Fußballerleben auch.
Ja.
Das ist natürlich wirklich eine wahnsinnig lange Zeit.
Es gibt doch nichts Schöneres, als in so einer Top-5-Liga unterwegs zu sein oder selbst in einer zweiten Bundesliga, volle Stadien, 30.000, 50.000, egal wo du hingehst und schon schade, dass dann die Leute dann, also wenn sie am Ende auch sagen, sie machen es wegen dem Geld, ich brauch's, keine Ahnung, hab Schulden oder irgendwas, dann ist auch okay. Aber nicht sagen.
Wegen der Sprache.
Wegen der
Kultur und dem sportlichen.
Genau, das ist dann halt geheuchelt. Das ist halt so.
Aber du weißt jetzt nichts von einem unmoralischen Angebot, das du auf den letzten Metern deiner Karriere noch eingehst.
Nein.
Sag's mir bitte nicht.
Wahrscheinlich hätte mein Berater auch schon aufgelegt oder mich gar nicht informiert, weil er gewusst hätte, wie ich da ticke.
Weil er dich kennt, genau. Ja. Du hast gesagt, wie die Fans auch auf die Spieler schauen, dass sie sagen, ja, wenn es euch nicht gut geht, Pech, ihr kriegt genug Schmerzensgeld. Du schreibst in deinem Buch auch von Druck und auch von, ja, schon auch von Ängsten, wenn man zum Beispiel in die neue Saison startet und dann kommen neue Spieler dazu und man muss seinen Platz behaupten. Oder der Vertrag läuft aus und man hat gerade vielleicht nicht die beste Phase in seiner Karriere. Wie bist du damit umgegangen? Auch diese Ängste dann wieder in, du musst ja immer wieder Leistung bringen, dass diese Ängste dich da nicht aufgefressen haben in solchen Phasen.
Ja, also irgendwann haben sie mich auch aufgefressen. Also
aber interessanterweise in der Phase, in der es dir super gut ging.
Ja, total. Wo man vermeintlich denkt, jetzt hat man noch alles erreicht. Ja, aber das ist ja oft so. Man denkt, ein Ziel erreicht zu haben, da müsste man ja der glücklichste Mensch sein. Und dann ist man, glaube ich, so enttäuscht, weil die Erwartungshaltung vielleicht an dem Moment so groß war. Aber ich habe so Ängste empfindet ja jeder Mensch. Und ich habe einfach so wie so ein Luftballon durch die Karriere, der wahrscheinlich immer mehr aufgepumpt wurde mit Druck und Angst. Mhm. Und ich habe das Ventil nie geöffnet. Ja, also man hat ja dann, ich wusste ja früher nicht, was Meditation ist oder was eine Gesprächstherapie ist, oder dass man mal einfach mal auch mal ausspricht, dass man sich gerade unwohl fühlt und vielleicht auch gerade Lampenfieber hat oder Angst verspürt oder so und eher an sich hineingefressen, die Symptome gar nicht so wahrgenommen, bis dann der Luftballon zu voll ist.
Wir können es ja nochmal kurz sortieren. 2018 hat es dich dann erwischt. Du hast plötzlich Symptome gespürt, mit denen du nichts anfangen konntest. Du hast nicht mehr geschlafen. Du hast gegrübelt. Der Kopf hat gerattert und nicht mehr aufgehört. Und das war gerade in der Phase zum Länderspiel eingeladen worden mit dem SC Freiburg, unheimlich gut dagestanden, wo man eigentlich gesagt hätte, also Nils Petersen muss sich gerade mal gar keine Sorgen machen. Und dann bist du da reingeraten und bist da wirklich, glaube ich, einmal richtig rumgedreht worden. Wie hat sich das damals für dich konkret angefühlt?
Ja, wahnsinnig unschön. Also es war, glaube ich, einfach neu für mich. Ja, man ist als Fußballer verwöhnt von seinem Körper. Man ist ja wahnsinnig selten krank. Man ist ja irgendwo Stehland irgendwo, steht für was und gefühlt man ein Gladiator in der Arena jede Woche. Und auf einmal merkst du irgendwie, dass irgendwas mit dir nicht stimmt. Und das hat mir schon gerade wahnsinnig zu schaffen gemacht. Einerseits, weil ich dann fußballerisch wahrscheinlich nicht mehr auf das Niveau gekommen bin, weil du natürlich schlecht schläfst, dann hast du ja auch viel weniger Energie, anderen Appetit. Das macht ja was mit dir. Und dann willst du dich ja ständig verstellen, weil du willst ja auch nicht von jedem, du gehst ja nicht zu jedem hin und sagst, übrigens, falls ich gucke oder falls ich gebückt gehe, ich habe gerade ein bisschen Probleme. Das kostet ja auch nochmal doppelt Kraft, dann sozusagen irgendwas zu spielen, eine Rolle anzunehmen. Und erst als ich mich dann so nach und nach öffnen konnte, dann anderthalb Jahre auch dann irgendwie wöchentlich in so eine Therapie gegangen bin, hat das mir unfassbar gut geholfen. Auch zu erkennen, dass es ja eigentlich eine Stärke ist, zu seiner Schwäche zu stehen. Das habe ich halt immer anders gelernt als Fußballer.
Wem konntest du dich da anvertrauen? Deiner Carla natürlich. Die hat es eh gemerkt und hat wahrscheinlich auch gesagt, mach mal was. Aber im Fußballumfeld, ich könnte mir vorstellen, dass es da immer noch leichter ist zu sagen, ich habe einen Kreuzbandriss und bin gerade etwas eingeschränkt, als zu sagen, irgendwie ist gerade ein psychisches Problem zu behandeln. Wem konntest du dich da öffnen?
Oh, das war für mich dann, also es ging mir wirklich so schlecht, dass mir egal war, wem ich mich jetzt öffne. Hauptsache, ich mache irgendwas so. Und da habe ich natürlich dann auch gleich Mannschaftsarzt damals kontaktiert. Der hat mir dann drei Möglichkeiten aufgezeigt, irgendwo Richtung nördlich Baden-Württemberg hinzufahren zu einer Spezialistin oder nochmal durchchecken lassen, weil ich ja Symptome verspürt habe, die ich nicht einzuordnen wusste. Oder halt einfach vor Ort zur Therapeutin mal zu gehen, zur Psychologin. Und das habe ich dann einfach gemacht. Das war für mich der nächste Weg und dann hat es mir unfassbar gut geholfen. Das ist natürlich der Vorteil eines Fußballers, schnell zu merken, wenn etwas nicht stimmt. Ja. Wenn man ständig reinhorcht, jeden Morgen schon vorm Training und da habe ich gleich gespürt, irgendwas stimmt nicht. Und ja, und dann hat sie mir wahnsinnig geholfen.
Wie geht man da dann hin mit der Baseballkappe tief ins Gesicht, weil man vielleicht auch nicht gerade, keine Ahnung, vor der Praxis, da steht der Fußballgott, was machst du hier? Ja. Ah, Psychologin. Was ja komisch ist, dass man da immer noch manchmal so verschämt damit umgeht, aber so ist es leider. Also bist du da ganz normal hingegangen oder hast du auch geguckt, dass du da erstmal deine Anonymität wahren kannst?
Ja, also man ist ja auch so ein bisschen, man möchte das einfach nicht. Also der erste Gang ist ja eh immer Käse. Also man möchte ja einfach nicht zum Psychologin oder sich eingestehen, dass man Probleme hat. Heute habe ich einen anderen Blick drauf. Damals war es einfach so. Deswegen klar, auch mit Käppi und da rein und so nicht erkannt werden und jetzt diesen schweren Gang antreten. Und am liebsten erzählen Sie es bitte keinem und am liebsten gar nicht der Versicherung melden, damit es niemand von der Versicherung weiß, so übertrieben gesagt, dass da gar nicht der Name groß aufploppt.
Stimmt, da muss man ja auch dran
denken. Ja, ja, das ist ja wahnsinnig viel Rattenschwanz. Aber in dem Moment hätte ich alles gemacht. Hauptsache, es geht mir wieder besser. Das war das Gute. Und deswegen habe ich dann auch dem Trainer gleich Bescheid gegeben, dass der Bescheid wusste und so. Aber es hat mich jetzt nicht irgendwie eingeschränkt in der täglichen Arbeit. Also ich konnte ja trotzdem irgendwo mein Training nachgehen. Und es tat ja auch gut, jetzt nicht irgendwie alles einzuschränken, ja, sondern irgendwo seinen Alltag trotzdem zu bestreiten und dann einfach Tools sich anzueignen, Sachen auszuprobieren. Was tut mir gut? Einfach wieder auf seine eigenen Bedürfnisse Acht geben. Ja, ich meine, in der heutigen Zeit, ja, mit unseren ganzen Stress, Belastung, Handy, Druck in der Gesellschaft. Ja, immer, ich bin jetzt gerade irgendwie nach dem Fußball und jeder sagt, ja, was machst denn du jetzt? Also es ist so typisch deutsch, dieses musst du irgendwas schaffen und machen und tun.
Das stimmt.
Habe ich jetzt dann auch für mich gelernt, wieder so ein bisschen mehr in mich reinzuhorchen. Was möchte ich? Wo sehe ich mich? Was fühle ich gerade? Das verlernt man ja irgendwie so ein bisschen.
Wie tief ging diese Arbeit mit der Psychologin? Also hat man da auch gesagt, okay, der Nils, irgendwann haben sich die Eltern scheiden lassen und dann war das und dann war das und zu Hause. Also ich möchte nicht indiskret sein. Nee, aber war das eher so ganz klar Verhaltenstherapeut, der sagt, hier, mach mal Meditationen, atme mal so, tu dir was Gutes? Oder ist man da auch so richtig in die Biografie, in die Familiengeschichte eingetaucht?
Ja, genau, das ist ja dann so Tiefenpsychologie. Bei mir war es dann eher auch dem Sport, meinem Alltag bedingt, eher so den Umgang damit zu finden, also eher so eine Verhaltenstherapie, dass man einfach wusste, was hilft mir jetzt, wenn ich wieder dieses Gefühl habe, dieses Verkrampfte und das, bei jedem sitzt die Angst woanders, ja, im Kopf oder in den Füßen, dass man kaum stehen kann. Bei mir war es immer im Bauch so, ja, und dann für sich einfach sowas auch dann zu entwickeln, wenn dann irgendwie wieder das Lampenfieber kommt oder der Druck kommt oder aus dem Nichts einfach dann auch wieder irgendwelche Symptome auftauchen, die du dann einfach, wie du dich dann wieder in den Griff kriegst, dann, wenn du vom Gleis abkommst, wieder draufkommst einfach. Und da ist ja nicht so, dass ich heute keine schlaflosen Nächte mehr habe oder dass mir jetzt jeden Tag gut geht, das ist ja Blödsinn. Aber es ist halt wahnsinnig gut, wie viele andere Themen ich auch damit angehen konnte. Ja, ich bin dann irgendwie jahrelang nicht mehr, nicht, dass es wichtig wäre, ich bin in keine Achterbahn mehr eingestiegen. Heute gehe ich in jede Achterbahn in erste Reihe. Also man, wie befreit man auch in anderen Sachen wieder ist, wenn man sich da wieder einen besseren Umgang mit sich selber auch wieder findet.
Findest du, dass Fußballprofis da mittlerweile einen besseren Umgang haben als früher? Ich meine, die Robert-Enke-Tragödie hat damals alle aufgerüttelt und haben gesagt, wir müssen ganz anders miteinander umgehen. Und dieser Druck auf die Fußballprofis und wir müssen da wachsam sein. Und wenn jemand sagt, ich habe Probleme, dann müssen wir das annehmen und helfen. Es klingt nicht so, als wäre jetzt irgendwie da die große Offenheit da.
Ja, das Totschlagargument ist ja immer das Geld. Das ist immer das Problem, dass man denkt, also ein bisschen leiden dürfen die schon, denen geht's ja auch gut. Ja, aber wenn ich jetzt sage, ja, aber wir haben noch Druck und so, dann ist jetzt wahrscheinlich ein Zuhörer, der sagt, ja, aber ich habe auch Existenzangst. Ja, ich habe ein Haus gebaut, muss 30 Jahre das Haus abbezahlen, dann muss noch 40 Stunden die Woche arbeiten, damit meine Familie da wohnen kann. Genauso Druck. So, und die haben ja auch Druck und so. Und ich finde es aber okay, wenn man einfach darüber, wenn man das auch akzeptiert, dass man auch einen Druck verspürt, dass man auch darüber sprechen kann und dass man da auch dazu stehen kann. Und das Druck gehört halt in unsere Gesellschaft heute und ist trotzdem immer noch so ein bisschen Tabuthema. Ja, das ist ja allein, dass es jetzt immer noch so Wellen schlägt, wenn ein Fußballer mal sagt, er hatte Probleme. Ja. Das zeigt ja schon, dass immer noch was Besonderes, weil man sich ja erwartet. Aber du kannst ja nicht mit Probleme wegkaufen mit Geld oder so. Die sind ja trotzdem da.
Ja, klar. Kamen auch jetzt Teamkameraden oder auch andere Profis, haben die mal angerufen und haben gesagt, Mensch Nils, was hast du gemacht? Ich bin gerade auch so ein bisschen... merke auch gerade, dass bei mir das Kopfkino nie mehr endet und dass es immer rattert. Was kann man tun? Oder
ja, also schon, dass ich da mitgekriegt habe, dass ich nicht alleine bin in dieser Fußballwelt, dass dann auch andere ihre Rucksäcke tragen. Das gehört auch dazu. Und ich habe ja auch einfach auch vielen empfohlen, die vielleicht gar nicht so eine akute Problematik hatten wie ich, zu sagen, ey, geh mal zu irgendeiner Frau oder zu irgendeinem Mann, die sich da auskennt, Experten, das tut wahnsinnig gut. Also witzigerweise, jeder, der mal so einen Gang angetreten ist, schwärmt ja auch danach und sagt, vielleicht gibt es auch andere Beispiele, aber ich kenne keine, die haben gesagt, hat mir total gut getan, ja. Einfach mal so, unsere Freunde, unsere Familie hören sie auch gerne zu, aber die sind ja auch alle so ein bisschen parteiisch oder so, haben ja dann ihre Meinung, aber da einfach mal loszulassen, ist ja wie so ein verbaler Boxsack irgendwo. Also ich bin auch wahnsinnig gerne hingegangen.
Du hast jetzt gerade gesagt, in Deutschland muss man dann immer gleich wieder was machen und man fragt jetzt natürlich dann den Nils auch immer so, ja, wie geht's jetzt weiter? Was wirst du? Wirst du Trainer? Wirst du, keine Ahnung, Teampsychologe, weil dich das jetzt so fasziniert, dieses Thema, wie man auch die Seele mittrainiert. Die Frage kann ich dir natürlich nicht ersparen. Gibt es eine Idee lass mir mal so anfangen. Was wärst du eigentlich geworden, wenn du nicht zum Fußballprofi geschafft hättest? Gab es da irgendeinen Wunsch?
Ich hätte gerne Lehramt studiert. So Sport, Französisch waren immer so meine Lieblingsfächer, sage ich mal, früher. Aber musste mich dann gar nicht so lange mit beschäftigen, weil es dann relativ schnell losging, auch dann mit dem zweiten Liga und Profi da sein. Aber wenn, dann wahrscheinlich diese Richtung.
Aber jetzt so einen entspannten Gymnasiallehrer, der der weiß, wie man auch mit Meditation den Stress wieder los wird und wie man Teambuilding vorantreibt. Also ich finde es super. Wenn auch es gab doch mal einen ehemaligen Fußballprofi, der dann Lehrer wurde von Arminia Bielefeld. Der Name fällt mir jetzt natürlich nicht ein.
Tobias Rau.
Ja. Und der war ganz glücklich. Er hat gesagt, das war die beste Entscheidung seines Lebens.
Absolut. Aber ich bin jetzt gerade in so einer Art Findungsphase. Ja. Ich habe jetzt das Buch geschrieben. Damit hat man schon so ein bisschen seine Termine, kommt gut rum. Hätte ich vor 2 Jahren auch nicht gedacht, dass ich mich als Autor irgendwie betiteln kann. Deswegen, vieles kam im Leben so, wie ich es nicht geplant habe. Und bin jetzt so ein bisschen dabei, auch noch so reinzuhorchen. Was gefällt mir? Was macht mir Spaß? Ich genieße es gerade einfach auch als Fan, ins Stadion zu gehen, den Fußball als Fan einfach genießen zu können, nicht mehr zu arbeiten, sag ich mal. Und durfte jetzt auch schon mal Experte machen, am Spielfeldrand auch mal so ein bisschen debattieren und urteilen. Also ich versuche mich so ein bisschen aus, aber weiß noch nicht, wahrscheinlich bin ich in einem Jahr schlauer. Also jetzt gibt's auch keine Pläne.
Und mit Carla und dir funktioniert's auch gut, wenn ihr mehr Zeit miteinander habt. Ist ja immer so die Frage, ne? Plötzlich sitzt der Nils dann doch oft zu Hause und man muss dann irgendwie die Beziehung ja auch neu aufstellen.
Ja, aber sie arbeitet selber, deswegen ist sie viel unterwegs. Okay. Ist dann eher so, dass sie jetzt öfter weg ist als ich, aber deswegen hat sie mich jetzt wahrscheinlich hier nach Stuttgart geschickt, damit ich auch mal wieder weg bin. Aber nee, ich habe schon meine Termine, bin auch gut unterwegs. Ich genieße es auch mal, die Familie zu besuchen, dann auch mal spiele ab und zu noch meine Heimat oder so. Also ich bin jetzt trotzdem immer noch gut unterwegs und wenn uns immer Leute fragen, Mensch, wieso funktioniert bei euch so gut, sage ich immer, weil wir uns ab und zu vermissen, ne? Weil man halt nicht immer zu Hause ist. Also keine Ahnung, wie es wäre, wenn wir uns 24/7 sehen würden. Keine Ahnung.
Ich schicke dich jetzt trotzdem wieder zurück.
Ja.
Aber ich glaube, du freust dich auch drauf.
Ich freue mich drauf.
Nils, ich danke dir. Waren tolle Einblicke auf diese Fußballwelt oder in diese Fußballwelt, die man sonst halt doch nicht kriegt. Bankgeheimnis heißt dein Buch. Da kann man dann nochmal ein bisschen tiefer eintauchen. Vielen Dank und dir alles Gute.
Dankeschön, wünsche dir auch. Vielen Dank.
Assenheimers Promi Talk. Jede Woche neu in der SWR4 App und natürlich in der ARD Audiothek. SWR 4, da sind wir daheim.